Info. Das Thema. Liebe HörerInnen, der Kampf ums Gendersternchen.
Einigen geht dieser Kampf zu weit, Frau Oberbürgermeisterin. Okay, aber kein sogenanntes Gendersternchen im geschriebenen Deutsch, das klar machen soll, dass alle Identitäten einbezogen sind. Professor Jochen Hörisch von der Universität Mannheim hält davon herzlich wenig. Mit ihm habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Einige sagen ja, das Gendersternchen, das ist eine Revolution für mehr Gerechtigkeit. Ist das so?
Es wird ja immer schwieriger, wenn man genau das gerecht sein will. Das ist ja eine Erfahrung, die alle Revolutionen gemacht haben. Die Französische Revolution startet und wird dann sehr schnell jakobinisch im Namen der Tugend und der Gerechtigkeit. Die absolut überfällige Revolution gegen den Zar wird dann auf einmal stalinistisch. Natürlich immer im Namen der Gerechtigkeit und des Allgemeinwohls. Ähnlich scheint mir auch die ganze Gender-Diskussion in eine stalinistische und jakobinische Phase einzutreten. Man will besonders korrekt sein und vergisst dann, dass man in sehr unangenehmer Nachbarschaft eigentlich ist zu Sprachreglementierungen, die wir eben kennen aus der Zeit der Nazis und der DDR. Man durfte eben nicht Mauer sagen, sondern musste antifaschistischer Schutzwall sagen. Mhm. Und wenn ich heute nicht diesen komischen Knacklaut sprechen kann, liebe KollegInnen oder sowas nicht, dann bin ich auf einmal inkorrekt. Es gibt so eine Art Blockwart oder Blockwärter. Innenmentalität, die sich da durchsetzt. Ich finde die sehr gespenstisch.
Aber ist das nicht eigentlich eine Kleinigkeit? Warum diese Aufregung? Warum diese historischen Bezüge? Man kann das doch einfach machen und das war's dann eben.
Man kann es machen, die Frage ist aber, ob man es machen soll und ob man es muss, ob es sowas wie einen öffentlichen Druck gibt. Wer es nicht tut, der muss sich dann eben vor einer Blockwärterin legitimieren, weil er ein schlechter Mensch ist, weil er unsensibel ist, weil er alles Mögliche, was einfach historisch angezeigt ist und heute fällig ist, nicht mitpraktiziert. Ich habe wirklich erlebt, und man kann es ja auch dokumentieren philologisch, dass man eben heute einen draufkriegt, wenn man nicht sagt, liebe Kinder, sondern man muss sagen, liebe Kinder und Kinderinnen. Das ist grammatisch unsinnig, denn es ist das Kind. Ich habe auch schon Opferinnen, liebe Opferinnen, Opfer und Opferinnen gehört, liebe Mitgliederinnen, da hat sich schon vor Jahrzehnten Robert Gernhardt lustig gemacht und sagt, wenn ihr das korrekt haben wollt, dann sagt doch bitte gleich, liebe Mitkitzlerinnen, also dann geht's gleich ins Männerwitzige, was ja auch nicht sehr angenehm ist. Man merkt eben, dass diese Form von Korrektheit ohne bestimmte Formen von Neurose eigentlich nicht zu haben ist. Was mache ich mit Liebling? Soll ich jetzt sagen, liebe Lieblingen, Feigling, liebe Feiglingen, Liebkrin oder was weiß ich nicht was? Es wird eine ziemlich absurde Veranstaltung. Mhm.
Aber mehr Gleichberechtigung in der Sprache, das ist ja keine ganz neue Entwicklung. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, wer heute noch Fräulein sagt, naja, das geht überhaupt nicht mehr, das ist verschwunden. Oder Studenten, das sind jetzt die Studierenden. Die Menschen haben sich doch angepasst. Warum sollte man diese Entwicklung jetzt stoppen?
Man soll sie nicht stoppen, man muss nur selbst wissen, ob man die Freiheit der Rede in Anspruch nimmt und sagt, bestimmte Regelungen, die heute sehr imperial und verbindlich auftreten, sonst ist man ein schlechter Mensch, ein verdächtiges Subjekt, mache ich einfach nicht mit. Ich will nichts anderes in Anspruch nehmen als die Freiheit der Rede. Und wenn ich es unsinnig finde zu sagen, hier haben wir das Rednerinnen- und Rednerpult oder das ist jetzt die Oberbürgerinnen- und Bürgermeisterin und dann kommt noch Cis und Trans und Queer und was weiß ich nicht was, dann habe ich das Recht, mich eben an diese neue Sprachregelung nicht zu halten. Es ist auch eine Frage der sprachlichen Eleganz. Man kann sich eleganter anziehen, man kann besser essen, man kann versuchen, ein einigermaßen gutes Deutsch zu sprechen oder man kann sich eben auf Knacklaute verlegen. Ich will das keinem verbieten. Ich sage nur, ihr könnt das gerne machen, aber ohne mich.
Aber gibt's dann nicht die Angst, dass man dann irgendwann belächelt wird, wenn sich Sprache weiterentwickelt? Oder andersrum gefragt, es gibt ja einige, die interessiert das überhaupt nicht, die schreiben einen dann an, liebe alle. Und besonders elegant finde ich das nun überhaupt nicht.
Nein, natürlich nicht. Da merkt man aber, welche Auswüchse das annehmen kann, in welche Pathologien man reinkommt. Wollte man wirklich eine sehr gendergerechte deutsche Sprache neu erfinden, stände man ja etwa auch vor dem Problem, dass im Deutschen alle Pluralbildungen bei Artikeln und bei Personalpronomina weiblich sind. Der Mann, die Männer, sie unterdrückten die Frauen, die und sie sind psycholinguistisch gesehen absolut weiblich konnotiert. Also würde ich sagen, liebe gendergerechte Leute, reformiert bitte die deutsche Sprache so, dass wir die Pluralbildung der und er haben. Die Frau der Frauen gingen einkaufen, nicht eher unterdrückten Männer oder ärgerten Männer, dann hätten wir endlich gendergerechte Verhältnisse. Ich weiß, dass ich jetzt durchstarte hin zu absurden Beispielen, aber ich sage, wenn man die Tiefenstruktur einer Sprache verändern will, dann muss man sie eben wirklich vergewaltigen. Und einige, die besonders sensibel sein wollen, sind eigentlich im Geschäft der Sprachvergewaltigung ziemlich weit gegangen.
Wie geschlechtsneutral muss und darf die Sprache sein? Antworten von Professor Jochen Hörisch von der Universität Mannheim. Das Thema heute Morgen, zwei Tage vor dem Weltfrauentag.